Es ist völlig okay, dass ich eines Tages gehe. Das ist ein Satz, den wir heute sogar schon mehrfach jetzt gehört haben. Und, aber nur als Hinweis, es gab nicht nur 50-Jährige und 50-Werdende, sondern auch 20-Jährige unter uns. Und das eine ist dieser Satz, dass man tatsächlich lernt, dass das Leben damit beginnt, dass ich ausatme. Und dass das Leben damit enden wird, dass ich ausatme. Und dazwischen sind ziemlich viele Atemzüge. Und das eine ist so wichtig wie das andere, nämlich dass es tatsächlich gut ist, auch zu gehen und gehen zu dürfen. Und dass es genauso auch völlig okay ist, in diesem Augenblick zu leben. Und die spannende Frage, ob uns das wirklich gelingt. Ob wir in all dem, was uns in unserem Leben ausmacht, in unserer Geschäftigkeit ausmacht, verstanden haben, dass es Leben an keiner anderen Stelle gibt, als hier und jetzt, in diesem Augenblick, in diesem Moment. Und dass es so etwas gibt wie Vergangenheit und so etwas wie Zukunft. Aber Leben geschieht nie irgendwo anders als hier und jetzt, in diesem Augenblick. Und welche Qualität mein Leben hat, hängt nicht an meiner Vergangenheit und es hängt auch nicht an der Frage, was in meiner Zukunft passieren wird, sondern es hängt an der Frage des Achtsamkeits für diesen Augenblick, für diesen Moment. Hier und jetzt ganz zu sein. Und das war etwas, was wir in dieser Woche, glaube ich, sehr eingeübt haben. Das ist etwas, wo mir selber als Thema diese Frage auch Exerzitienarbeit jahrelang hinterhergegangen ist, aber ich habe nie den richtigen Zugang zu gefunden. Ich habe selber vor einigen Jahren das Vergnügen gehabt, auf einer Pastorenkonferenz, also Pastoralkonvent, 3 Tage mit einem original jesuitischen Exerzitienmeister eine Exerzitienarbeit zu erleben. Und wir haben also 3 Tage die klassischen Exerzitien gemacht. Ich gestehe, ich fand es pupslangweilig. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und so dachte ich auch, ich näher mich dem Thema vermutlich dann doch nicht mehr und dachte mir, das ist nicht meine Baustelle. Und habe mich dann dem Buch von Franz Jalitsch genähert, Kontemplative Exerzitien. Ein Jesuit, 1927 geboren, mit einem sehr bunten, reichen, wilden Leben. Und der Mann macht seit 30 Jahren Exerzitienarbeit bei den Jesuiten. Und bei ihm, mit einigen Modifikationen, habe ich für mich selber auch einen Zugang finden können zu diesem Thema, über das ich sehr glücklich bin. Die Frage ist aber, was bedeuten eigentlich Exerzitien? Wie sieht das aus? Und die zweite Frage, was hat das mit uns zu tun? Also ist das irgendeiner Art und Weise hilfreich, zum Beispiel für Menschen in einer freikirchlichen Gemeinde? Und diese zweite Frage will ich auch beantworten mit dem Bezug auf einige Bibelverse oder Erinnerungen an Bibeltexte, die wir vermutlich, wenn wir hingucken, auch schon mal gelesen haben. Die erste Frage, was passiert in Exerzitien, ist, dass es darum geht, die Achtsamkeit zu steigern. Dies beginnt damit, dass in den klassischen Exerzitien bei den Jesuiten der erste Tag die Teilnehmer nach einer Anrede, nach einer Predigt von einer halben, dreiviertel Stunde entlassen werden in die Natur und die Aufgabe haben, die Natur als Lehrmeisterin zu verstehen und ihre 5 Sinne neu zu entdecken. Die 5 Sinne, die uns zur Verfügung gestellt sind, sind das Hören, das Sehen, das Fühlen, das Schmecken und das Riechen. Und die Aufgabe besteht am ersten Tag nichts anderes, als mit diesen 5 Sinnen ausgestattet, angeknipst, die Natur zu erleben. Und ihr glaubt gar nicht, wie aufregend das sein kann, wie anstrengend das sein kann, wenn ihr stundenlang nichts anderes macht, als zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu sehen und zu fühlen. Und die Aufgabe dabei heißt, nicht denken. Auch nicht irgendwas machen. Es gibt Leute, die haben zum Beispiel dann den Impuls, Blumen zu pflücken. Es gibt Leute, die haben den Impuls, erstmal alles zu erobern, alles kennenzulernen und das gesamte Gelände zu scouten. Und das heißt, wir haben ganz viele Impulse, etwas zu machen oder etwas zu denken. Viele kennen ja auch diesen Effekt, kaum hat man mal so 5 Minuten und sitzt irgendwo und denkt, oh, Scheibenkleister, habe ich daran gedacht. Auf einmal kennen wir ja diesen Effekt, wir haben endlich mal Zeit der Stille und es fängt an zu rattern. Die Jesuiten machen darauf aufmerksam, dass sie kein anderes Verständnis für ein sinnvolles Leben entdecken können als dieses, dass wir zuerst in die Wahrnehmung gehen, dann ins Denken und dann ins Handeln. Und dass viele Probleme, die wir als Menschen erleben, ursächlich damit erklärt werden können, dass wir ohne in der Wahrnehmung gewesen zu sein, gedacht und gehandelt haben. Und dass es wichtig ist, die richtige Reihenfolge wiederherzustellen. Das heißt, wer denken will, kein Problem, soll das tun, aber er soll vorher in der Wahrnehmung gewesen sein. Wer handeln will, soll dies tun, aber er soll vorher im Denken und davor in der Wahrnehmung gewesen sein. Und das Entscheidende ist, alle 3 Dinge wieder zueinander zu kriegen. Und damit auch eine Einladung an die Menschen, die sehr gut denken können oder die sehr gut Macher sind, davon weg, hin in die Wahrnehmung zu kommen und sich damit gut zu fokussieren und sich gut auszurichten. Das ist ein ganz entscheidender, wesentlicher Impuls der jesuitischen Exerzitien, das wieder neu in den Blick zu bekommen. Und der Weg geht dann erst nach außen, das heißt, die Natur als Lehrmeisterin, nur in der Wahrnehmung zu bleiben einen ganzen Tag. Und ihr glaubt gar nicht, wie aufregend und wie anstrengend das ist. Die Jesuiten sagen übrigens auch, Denken und Handeln strengt uns an und macht uns müde. Aufmerksamkeit und Achtsamkeit nie. Dies gibt uns Kraft. In der Wahrnehmung zu sein und die fünf Sinne wirken zu lassen, ist nicht anstrengend. Anstrengend ist es eher, damit im Denken zu kämpfen, mit dem Handeln zu kämpfen, diesen Impulsen nicht zu folgen. Am zweiten Tag geht der Weg nach innen. Am zweiten Tag, nachdem man am ersten Tag Stunden in der Natur war, gibt es am zweiten Tag die herzliche Einladung, 8x20 Minuten seinem eigenen Atem nachzufolgen, vom ersten Nasenflügel bis tief in die Lunge, bis tief in den Bauch und in den gesamten Körper. 8x20 Minuten. Es gab Leute, die hatten sicherlich nach dem zweiten Mal den Impuls, und jetzt? Das habe ich doch schon getan, ich weiß, wie das geht. Und wir kennen ja vielleicht auch so diesen Reflex, ja, das kenne ich schon, habe ich schon gemacht. Und die Jesuiten lernen uns an der Stelle, schön, dass du es kennst. Schön, dass du es auch schon mal gemacht hast. Wie oft machst du es denn? Ein ganz wesentlicher Impuls der Exerzitien ist genau diese Wiederholung. Dinge immer wieder zu machen und damit in eine ganz andere Art von Wahrnehmung und Wirklichkeit zu kommen, als die, die uns sonst umgibt. Einfach tatsächlich nicht nur einmal etwas zu machen und dann fertig. Etwas, wozu wir häufig neigen. Auch einmal gemacht, abgehakt, kenne ich. Und die Jesuiten sagen, nee, du kennst das nicht. Es geht ja nicht darum, dass du etwas einmal gemacht hast, sondern es geht ja darum, dass du eine Erfahrung mit dir machst. Dazu dient diese Art von Wiederholung, die bereits auch für einige der Teilnehmer eine sehr schöne Selbsterfahrung war. Denn spätestens ab diesem zweiten Tag machen wir, ob wir wollen oder nicht, mehr Selbsterfahrungen, als uns vielleicht manchmal lieb gewesen wäre. Am dritten Tag, man denkt, jetzt gibt es wieder endlich ein bisschen Action, ja? 8x20 Minuten zu sehen, okay, da geht die Luft rein, das sind also geistliche Exerzitien, ja, super, wunderbar. Am dritten Tag hat vielleicht der eine oder die andere die Hoffnung, jetzt gibt es wieder ein bisschen Aktion und Action, weit gefehlt. Am dritten Tag kommt nichts anderes als die Arme zu falten, die Hände zu falten und die Energie in meinen Handflächen zu fühlen und wahrzunehmen und mich darauf zu fokussieren. Und als hätte man es nicht schon geahnt, 8x20 Minuten. Das ist Entschleunigung, die manchmal echt zu brutal schnell ist. Und in diesem Sinne greife ich das Wort von Steffi auf, da merkt man tatsächlich auch, das ist echt ein Tempo in dieser Langsamkeit und auch eventuell eine Energie in dieser Langsamkeit, die beeindruckt. 8x20 Minuten. Gut, jetzt kommt der Tag 4. Den dritten Tag habe ich also geschafft. Bei den Jesuiten ist es anders als bei uns. Die würden an diesem vierten Tag, den wir ausgelassen haben, sagen, gut, alles so wie gestern, aber jetzt 8x30 Minuten. Einfach die Taglänge steigern. Um dann am fünften Tag, den wir dann wieder gemacht haben, zu sagen, 8x30 Minuten und bei jedem Mal des Ausatmens in dieser Haltung das Wort Ja innerlich sprechen. Ja. 8x30 Minuten. Man kann an solchen Sachen irre werden, ne? Oder man kann an solchen Sachen sich selber begegnen in der Tiefe. Und man kann an solchen Sachen Selbsterfahrung machen. Weil in dem Augenblick, wenn wir uns so fokussieren auf unser Inneres, wenn wir uns so auch geistlich ausrichten und ganz bewusst jedes Gebet mit dem Gedanken beginnen, diese Zeit, Gott, schenke ich dir. Und gerne auch diese Zeit beginne mit dem Vater Unser. Und nach der Einführung von Jalitsch auch mit dem Hinweis, dass das Vater Unser darauf verweist, dass wir als Menschen in der Regel drei Probleme kennen, von denen eins unser sein könnte, nämlich die Habsucht, die Machtsucht oder die Ehrsucht. Und im Vater Unser wird beides gleich jeweils in einem Durchgang und am Ende mit einem gemeinsamen Dreiklang als etwas wieder zurückgegeben an Gott mit dem Wunsch, mit der Bitte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Da geht es nicht mehr um Macht. Da geht es nicht mehr um Haben, da geht es nicht mehr um Ehre. Und in diesen Übungen, wer sie durchsteht, wird seinen eigenen inneren Anteilen begegnet sein, ob ihm das lieb ist oder nicht. Es folgt am nächsten Tag bei den Exerzitien das gleiche Gebet, 8x30 Minuten, aber dann mit dem Ausspruch Maria oder Mutter Gottes. Und zwar nicht, weil wir katholisch sind, wir haben den Tag auch ausgelassen, sondern weil es wichtig ist, auch die weibliche Seite Gottes in den Blick zu bekommen. Und nicht nur den strafenden Vater im Himmel, der eventuell über uns schwebt, innerlich wahrzunehmen, sondern auch die liebende, warme, weiche, mütterliche Seite dessen, was wir bei Gott entdecken können. Und dann am siebten Tag kommt dann 8x30 Minuten beim Ausatmen das Wort Jesus, beim Einatmen das Wort Christus, das innerlich gesprochen wird. Der Tag 8, der Tag 9, der Tag 10 verläuft in gleicher Weise. Bei den Jesuiten bedeutet das für diese 10 Tage kein Fernsehen, nichts schreiben, kein Telefon, kein Buch, keine Musik, nichts. Erlaubt sind leichtes Spazierengehen und Wandeln in der Natur. Plus ein halbstündiges Gespräch mit einem Exerzitienmeister. Und wir haben es an der Stelle nicht jesuitisch gemacht, sondern baptistisch. Das heißt, wir haben morgens wirklich an der Stelle uns ausgerichtet, uns wahrgenommen, uns gespürt. Dann haben wir eine Runde gemacht, wo jeder die Möglichkeit hatte zu sagen, wie geht es mir jetzt und heute Morgen? Was sind die Gefühle, die ich erlebe? Was ist das, was ich merke, was mein Bedarf, was meine Wünsche sind? Und das jeden Tag neu versucht auch zu beschreiben. Was ist eigentlich, was ich an Bedürfnissen in mir erlebe? Und wann frage ich überhaupt danach? Oder wer fragt überhaupt danach? Wer fragt nach meinen Gefühlen? Und all dies führt uns dahin, dass wir uns fokussieren und konzentrieren auf uns selbst. Und die Jesuiten sagen, wer bei Gott sein will, der muss bei sich sein, denn das sei das Gleiche. Und wer nicht bei sich ist, sagen die Jesuiten, der kann überhaupt gar nicht bei Gott sein, denn das ist das Gleiche. Willst du Gott begegnen, begegne dir. Wenn du dir nicht begegnen kannst, wirst du nie Gott begegnen. Da sind die Jesuiten über Jahrhunderte in einer großen Klarheit, die sogar noch einen Schritt weiter geht. Nämlich willst du wissen, ob du Gott liebst, dann schau um, wie du mit dir und deinen Mitmenschen umgehst. Gibt es einen, den du nicht liebst, gehst du genauso mit Gott um. Gibt es 10, die du meidest, die du nicht sehen willst, die du verachtest, gehst du exakt so mit Gott um. Und das ist relativ hart und klar, was die Jesuiten über Jahrhunderte entwickelt haben. Aber deutlich machen, Gottesliebe heißt Menschenliebe, Menschenliebe heißt Gottesliebe. Wenn du die Menschen nicht liebst, wirst du Gott nicht lieben. Es wird nicht funktionieren, es geht nicht. All das sind Gedanken, die in dieser Woche kamen, Tag für Tag in neuen Durchgängen. Und da sind Themen hängen geblieben. Bei jedem. Und Themen hochgekommen. Immer wieder, auch am Tag, gab es morgens oder abends auch Musik, auch meditative Musik, die uns in eine Stimmung auch bringen sollte, in der wir uns wahrnehmen und fühlen und bei uns sind, um uns auszurichten auf das, was dann in Übungen kommt. Wir sind an der Stelle nicht jesuitisch geworden. Das werden wir auch nicht werden. Und ich selber habe für mich auch in der Frage, wie ich es gestalte, viele freikirchliche Züge eingearbeitet, die, denke ich, auch gut sind. Aber jetzt kommt die Frage 2. Muss das jemand machen? Ist das irgendwie wichtig? Ich würde mittlerweile tatsächlich davon ausgehen, dass ich in meiner Wahrnehmung feststelle, dass ich glaube, dass wir als Freikirchler an dieser Stelle der Kontemplation ein ganz großes Loch haben. Wir sind als Freikirchler Menschen, die sehr hemdsärmlich Dinge machen, die ganz viel machen, machen, machen. Wir denken auch relativ viel. Aber wenn man wirklich Wege in die Stille sucht als Freikirchler, dann fährt man eigentlich nach Tese, aber nicht in eine freikirchliche Gemeinde. Das heißt, die Angebote, die wirklich in eine tiefe Form von innerer Besinnung führen, die in eine tiefe Form von Achtsamkeit führen, sind meistens in freikirchlichen Gemeinden ganz wenig ausgeprägt. Und wenn ich dann einmal darauf achte, in wie vielen Bibelstellen es heißt, und Jesus ging in die Stille, und wenn es dann hieß, und er betete die Nacht durch, da habe ich mich früher schon gefragt, kann er nicht schneller beten? Dann könnte er schlafen? Muss man denn die ganze Nacht durchbeten? Vielleicht habt ihr es auch noch in Erinnerung, dass man in Kindheitstagen, also in den Jugendtagen in Gemeinden dann auch so Gebetsaktionen hatte. Das ging dann die ganze Nacht durch. Und 1, 2, 3 Mal fand ich das ausgesprochen reizvoll. Aber dann merkte ich, ging mir der Reiz verloren. Ich konnte ihn nicht entdecken. Und bis ich feststellte im Nachdenken, eigentlich war das auch ein Machen. Aber es hat mich nicht in die Stille, es hat mich nicht zu mir und damit auch nicht vor Gott gebracht. Ich bin mittlerweile der Ansicht, dass es hilfreich und sinnvoll ist, an dieser Stelle zu lernen und mindestens einmal eine Woche in Exerzitien zu gehen. Das ist meine Überzeugung, die ich für mich im Arbeiten an diesem Thema über ein Jahr gewonnen habe, dass ich wirklich sicher bin, dass es gut ist, sich einmal im Jahr dafür eine Woche Zeit zu nehmen. Einmal im Jahr eine Woche sich neu zu fokussieren, seine eigene Mitte neu zu definieren, sich selber wieder tief wahrzunehmen und zu spüren und festzustellen, das zu tun heißt, Gott zu spüren. Das zu tun heißt, Gott an mich heranzulassen. Und werde mich nach Kräften darum bemühen, auch entsprechende Angebote mitzugestalten, auch in Deutschland, die dazu führen, dass Leute einfach eine Woche diese Erfahrung machen können und dabei auch die Erfahrung machen, dass es eine Gotteserfahrung, eine Gottesbegegnung ist, die in diesen Tagen dadurch möglich wird. Nicht jesuitisch, freikirchlich. Aber ich würde euch sehr ermutigen, einmal beim Bibellesen darauf zu achten, wie oft Jesus in die Stille ging. Und wie wenig wir uns jemals Gedanken darüber gemacht haben, was hat er eigentlich in der Stille gemacht? Und warum war ihm das so wichtig, immer wieder aus der Begegnung von Menschen herauszugehen und lange in die Stille zu gehen, nicht kurz? Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, da ist ein theologisches Loch. Und wir haben gar keine Idee, gar keine Wahrnehmung, warum das wichtig ist oder wofür das wichtig ist. Dabei können wir es in der Bibel nachlesen, er hat es getan. Und wir tun es meistens nicht. Schade, dass es darüber keine Aufzeichnung gibt, was er in der Stille getan hat. Aber was wir sehr deutlich sehen können, ist, dass es bei Jesus eine ganz klare Harmonie gibt zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen Spannung und Entspannung. Und dass zu einem christlich gelebten Leben beides dazugehört. Phasen, wo wir viel denken und handeln, mit Phasen, wo wir wirklich in die Wahrnehmung gehen. Und dass es gut ist, für uns darauf zu achten, ob wir in einem Gleichgewicht sind, dass für unser Leben kraftvoll ist und stabil ist. Oder ob wir eventuell eiern und nicht merken, dass es uns Kraft zehrt. Ich habe gestern Abend noch ein schönes praktisches Beispiel mitbekommen, als ich hierher kam nach einer Woche zum Auto. Ich will das Auto öffnen, wie man das so macht, drücke auf den Knopf und es passiert nichts. Gar nichts. Ich gehe zum Auto, ich gucke auf den Tacho, ich sehe nichts. Mein Auto war im besten Sinne des Wortes, wie ich hinterher feststellte, ausgebrannt. Warum? Weil eine kleine Leuchte in dem Dingsdabumste, also der Frisierspiegel auf der Beifahrerseite, angeblieben war. Ich hatte da keine Achtsamkeit an dem Morgen, als ich hierher gekommen bin, dass das Ding runtergeklappt war, aufgeklappt war und damit eine kleine Leuchte leuchtete. Diese kleine Leuchte, die völlig unscheinbar war, hat über die Woche dafür geführt, dass die Batterie leer war. Ausgebrannt. Und als ich dann mit wieder ADAC-Unterstützung dann nach Hause fuhr, dachte ich mir, was für ein schönes Bild. Wie oft brennen wir über lange Zeit aus, obwohl überhaupt gar nichts Spektakuläres passiert ist. Weil wir an einer Stelle mehr Energie raushauen, als wir selber wieder zurückbekommen oder uns holen. Und am Ende ist die Batterie leer. Und wir haben keine Idee, warum. Ich glaube, dass solche Übungen, wie wir sie in dieser Woche gemacht haben, dazu führen, dass wir unsere inneren Batterien auf eine Art und Weise voll tanken, wie es sonst kaum möglich ist. Und es ist ein Geschenk, das unglaublich viel Frucht in unser Leben bringt. Geistliche Frucht. Etwas, wo wir vielleicht etwas lernen können von dem, was Jesus ganz selbstverständlich gelebt hat, was uns in Vergessenheit geraten ist. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.